Darf ich vielleicht einleitende Frage stellen? Ich finde diese Sache, die Rainer Döhl sagt, also im Anschluss an Mallarmé, das akustische und visuelle Buch der Zukunft, ungemein spannend, was ja auch eigentlich drauf bei Mallarmé war, dass die Cinematografie und der Phonograph eigentlich im Grunde genommen gesagt hat, die sind so dominant, jetzt haben die Künstler Zeit, sich auf was anderes zu konzentrieren und können wirklich an einer Innovation arbeiten. Haben wir da heute ein Stück davon erreicht, von diesem akustischen und visuellen Buch der Zukunft?
Also, ich würde antworten mit einer ähnlichen Forderung, die radikaler der französische visuelle und Lautpoet, Poet sonore Henri Chopin stellte, der von Éclater la page sprach, also die Buchseite sprengen, und der im Anschluss an William S. Burroughs, der von der Revolution der Schrift sprach, eigentlich für die Abschaffung des Buches plädierte, weil das weder zeitgemäß sei, noch im Sinne einer avancierten Fortschrittsgeschichte, tatsächlich Fortschrittsgeschichte der Poesie, noch an der Tagesordnung. Das hinderte Henri Chopin natürlich nicht, trotzdem teilweise unter Pseudonym Bücher zu schreiben oder Theaterstücke, die dann auch in Buchform publiziert werden, oder auch sein Buch Poésie sonore internationale ist über 400 Seiten lang, ist aber immerhin auch ein Buch, wo er... kommt gar nichts an, soll ich noch alles wiederholen?
Aber wirst du nicht wieder.
So, ist das jetzt ein Fortschritt? Das ist eine Mikrofonattrappe, glaube ich.
Literatur und Strom.
Ja, Literatur unter Strom. Ich rede einfach weiter, wir sollten uns über diese Dinge... Ist kein Fortschritt, aber so ist es immer, wenn man mit avancierter Technik zu tun hat. Irgendwas tut's nie. In die Hand nehmen.
Das ist ein guter Vorschlag. Das kann man da noch rumreichen, wie den Kelch. Das klappt, ja. Also ich glaube, in den 60er und den 70er Jahren gab es tatsächlich eine riesige Aufbruchstimmung. Und es erschienen ja auch dann zunehmend von den Protagonisten selber Zeitschriften wie die Zeitschrift Cinquième Saison oder U, fünfte Jahreszeit oder U, oder von Henri Chopin im Medienverbund mit Schallplatten drin, mit Kassetten, mit Plastiken drin und so weiter. Der ganze Umschlag war schon wie eine Plastik aufgemacht, ist heute sehr gesucht. Man hatte die Hoffnung, wie auch im Hörspiel, dass das Kunst sich gewissermaßen demokratisieren kann, respektive dass die elektronische Revolution sich tatsächlich durchsetzt und dass irgendwelche Formate im hoch- oder höchst integrativen Sinne irgendwann gefunden werden, die das Buch abschaffen. Das ist eine Forderung von, mittlerweile eine museale Forderung, würde ich sagen, von Eingeweihten und kleinen Kreisen geblieben, letztlich. Und in dem Sinne, weiß ich nicht, das wäre eher jetzt eine Frage, aber sollen wir heute vielleicht nicht diskutieren, des E-Books, was das für eine Veränderung beibringt, aber das ist ja auch eher nur ein reproduzierendes Medium. Herr Weibel, sehen Sie das auch alles so?
Also ich würde sagen, die Forderungen von Burroughs und Chopin haben sich gewisserweise schon erfüllt, nur nicht dort, wo die Leute es erwartet haben. Ne? Ich gebe Ihnen aber Beispiele, wie das meiner Meinung nach ausschaut. Ja? Also wir im ZKM, wir haben ja in der Tat sehr viel Netzliteratur. Ja? Nur schaut sie nicht so aus, ja, wie Netzliteratur, ja? Sondern wir nennen das netzbasierte Installationen. Ja? Das heißt, wir haben Installationen, ja? Die, wenn man die hineingeht in diese Räumlichkeiten, denkt kein Mensch mehr an das Buch oder die Seite, ja? Sondern man geht in Räumlichkeiten, wo die Informationen Texte sind, ja? Aber diese Texte sind insgesamt, die Quelle ist das Netz. Ja. Ich gebe Ihnen aber Beispiele, dass Sie einen Anhang haben für die wenigen, hoffe ich, die nie im ZKM gewesen sind. Ja. Für diese wenigen erzähle ich mal, was wir da zeigen, na, dass Sie wissen, was der Stand der Netzliteratur ist und wie das ausschaut. Ja. Also Sie können sich vorstellen, da haben Sie einen Fernseher, ja. Und dann spricht ein virtueller Nachrichtensprecher, also ein computeranimierter Nachrichtensprecher, spricht Nachrichten. Die Nachrichten entstehen so, wie Sie wissen, dass Reuters und andere Nachrichtenagenturen ja ständig 24 Stunden rund um die Uhr im Netz Texte sozusagen als Schrift haben. Das heißt, das läuft immer als Schrift. Das ist schon ein wichtiger Gedanke eben von Döhl, der gesagt hat, wir haben auf der einen Seite den Radio gehabt und die Klangpoesie und die Klangkunst und auch das, was Sie gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir das Erwachsen einer neuen Schriftlichkeit von SMS bis zu den Nachrichtenagenturen. Das ist es so, und dann hat der Künstler von uns diese Nachrichten, die ständig 24 Stunden als Text laufen im Netz, muss man dann etwas programmieren, dass das dann umwandelt, dass man es im Fernsehen lesen kann. Ne? Und dann hat das noch umgewandelt, dass es in Echtzeit, also zeitgleich umgewandelt wird, in gesprochene Sprache. Ja? Und zwar von einem Computer, synthetisch gesprochene Sprache. Und da musst du noch viertens das ganze Programm umschreiben, dass man einen virtuellen Nachrichtensprecher sieht. Ja? Der schaut nicht ganz so gut aus wie die realen Nachrichtensprecher. Ja? Ja, sind aber bessere Maschinen. Ne? Das muss ich werde gleich zeigen, was das heißt. Ja. Weil, wie Sie wissen, Nachrichtensprecher lesen ja die Nachrichten auch nur runter von Teleprompter oder von Papier. Das sind eigentlich keine Menschen, sondern Maschinen. Ne? Nachrichtensprecher sind sozusagen zu maschinendegradierte Menschen ein jeden Tag ein unwürdiges Spektakel. Ne? Aber man hat sich an alle Unwürdigkeiten gewöhnt. Jetzt schauen wir Leuten zu, die fremde Texte sprechen wie Maschinen. Ne? Gut, das ist natürlich besser, ist sich gleich eine Maschine. Ja? Und weiß, eine Maschine spricht diesen Text. Jetzt kommt das Nächste, aber es kommt das Entscheidende. Also es ist erstmal die Programmierleistung. Ne? Einen Netztext zu verwandeln in einen Sprechtext, der gesprochene Sprache, also durch einen Computer. Und dann muss er noch den Nachrichtensprecher lippensynchron den Text sprechen. Ja? Das heißt, es muss auch noch das Gesicht so animiert werden, dass es genau passt zu dem, was er spricht. Also weil eigentlich die Textquelle ist im Netz. Und jetzt kommt das Nächste. Ja? Man kann ja, es gibt ja die Rhetorik, wo ich das, was ich sage, behaupten kann, das ist wahr, was ich sage. Und es gibt die Rhetorik, wo ich behaupten kann, es ist unwahr, was ich sage. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, dass Sie sehen, auf welchem glitschigen Gebiet wir sich bewegen. Ich gebe Ihnen ein ganz simples Beispiel und Sie werden trotzdem ganz schnell, wie ich Ihnen zeigen werde, an die Grenzen Ihrer Kanalkapazität gelangen. Ne? Machen wir mal ein Experiment. Ja? Das Wort kurz ist kurz, da sind wir zufrieden. Ne? Ja? Das ist die berühmte Grellische Paradoxie. Ja? Und dann ist das Wort lang, macht man schon ein Problem, ja? Weil das Wort lang bedeutet, lang ist aber auch kurz. Ja? Unangenehm. Ne? Widerspricht sich selber. Jetzt wird das abstrahiert, also sagen, das Wort, das Adjektiv kurz ist ein Adjektiv, das sich selbst richtig beschreibt. Ja? Deswegen ist es autologisch. Ne? Auto heißt selbst, das ist in sich selbst logisch. Ne? Das Wort lang ist in selbst nicht richtig. Ne? Das Adjektiv lang beschreibt sich falsch. Kommen Sie noch mit? Ja, ja okay. Ja. Also, nachdem er sich selbst falsch beschreibt, ist es heterologisch. Und ich stelle dann die Preisfrage, ist das Adjektiv heterologisch, autologisch oder heterologisch? Sind wir schon da. Ja? Ich gebe Ihnen die Antwort, das Adjektiv heterologisch ist autologisch, es beschreibt sich selbst richtig. Ja? Aber es klingt komisch, ne? Dass er sagt, das Adjektiv heterologisch ist autologisch. Und genau solche Widersprüche sind eigentlich in jedem Text versteckt, nur werden sie nicht kenntlich gemacht. Ne? Der Künstler hat das so gemacht, dass er, okay, ich habe diesen Reuters-Text, ja, und dann darf ich selbst wählen, ne, mit der Fernbedienung, ja, kann ich wählen, ja, wie diese netzgenerierten Texte, in welche Rhetorik sie eingeleitet werden, ja, in die autologische oder heterologische. Ne? Also Texte, die von sich selbst behaupten, das ist wahr, was ich sage, ja, also da heißt es dann, der amerikanische Präsident hat beschlossen, wir verlegen Guantanamo dort und dorthin. Ne, ja, und jeder sagt, oh, klingt gut, ist richtig. Ja. Aber da können Sie durch eine Wahl auch umstellen, dass der gleiche Satz nicht affirmativ ist, sondern sich selbst negiert, dass jeder merkt, hier wird gelogen. Ja? Das heißt dann so, Sie können vertrauen, dass und das geschieht, oder Sie können wählen und sagen, Sie können, also was wir hier behaupten, ist in sich selbst irrig und stimmt nicht. Ne? Also es gibt diese zwei Arten von Rhetorik, die so normalerweise im Fernsehen nicht zur Wahl haben. Ne? Und das ist gerade, was Netzliteratur kann. Ja? Es kann, wie das zweite im Argument von Döhl, es ist eine die logische Form. Ne? Also wir haben eine neue Schriftlichkeit. Die Grundlage dieser Nachrichtenagenturen ist Schriftlichkeit. Aber zweitens hätten wir auch die Netz die Möglichkeit einer die logische Form. Es wird nicht wie im Fernsehen ex cathedra erzählt, was Wahrheit sei. In Wirklichkeit ist es ja eine maskierte Lüge. Ja? Sondern ich habe selbst als User die Möglichkeit zu wählen, Wahrheit 1, Wahrheit 2, wie möchte ich diesen Text empfangen. Ne? Das heißt, es gibt die Möglichkeit des Dialogs, dass der User, der Benutzer, selbst eingreifen kann, nicht nur in die Form des Textes, sondern sogar in den Gehalt, in den Inhalt des Textes. Ne? Das sind Möglichkeiten, also die wir heute in der Literatur haben, ja? Genau das Dialogische, dass das Werk so offen ist, dass ich selbst sozusagen entscheiden kann über den Wahrheitsgehalt des Textes, den ich höre. Diese Entscheidungsmöglichkeit, diese Freiheitsgrade haben Sie im Fernsehen nicht im geringsten. Ja? Als zweites Beispiel, ja? Wie Sie wissen, im Netz gibt es ja nicht nur eine Agentur, Reuters, sondern es gibt hunderte Nachrichtenagenturen. Ja? Und die laufen ununterbrochen, diese Texte im Netz. Ja? Im Grunde ist das Netz eine Art Ozean von Buchstaben, ne? Wo Sie eben, wie das Wort eben schon sagt, navigieren, oder Sie haben Suchprogramme, Steuerprogramme. Also alles eine Metaphorik, die aus der Seefahrt kommt. Ne? Also insofern ist es naheliegend zu sagen, okay, lass uns sozusagen die Buchstabenwelt, die neue schriftliche Netz anschauen, in Wellenform, ja, wie das Meer aus Buchstaben. Ne? Und dann ist tatsächlich so, wir produzieren laufend Nachrichten in Echtzeit, simultan aus dem Netz, ja, alles was so, in 100 Sprachen, alles in Wellenform, und da stehen Sie vor so einer Wand mit einem, wie ein Kapitän vor einem Steuerrad, und können dann navigieren und können sagen, mehr nach links, mehr nach rechts, ja, und dann fahren Sie die Texte zurück, fahren Sie die Texte voraus, und so können Sie sich durch einen Informationsstrom, wie das heißt, das sagen, durch eine Welle, ja, von Informationen, können Sie sich bewegen und selbst auswählen. Das kann man noch steigern. Es gibt, wie schon erwähnt, die Suchprogramme. Ja. Und dann können Sie sagen, in einer anderen Installation, ich möchte jetzt was wissen über Döhl, ja, oder über den Papst. Ja. Und dann haben wir dann, und das geben Sie ein, und dann wird die gesamte Information, die im Netz vorhanden ist, ja, zu Döhl oder dem Papst, ist alles, alle Bilder, alle Töne, alle Texte sind abrufbar. Ja. Es gibt natürlich dann Probleme, weil es dann klarerweise mehrere Päpste gibt und mehrere Döls, ja, und dann muss man das spezifizieren, Stuttgart, Dichter und so weiter. Ja. Aber dann ist das Wichtige, Sie haben dann einen Zeiger, einen Regler, informativ, kritisch oder unterhaltsam. Ne? Sie können den Grad und die Art der Weise der Nachrichten auch wiederum steuern. Ne? Das heißt, und zurückzugehen auf die Geschichte, wir gehen da zurück auf die erste gewissermaßen. Das ist ein wichtiger Punkt, ist der gewesen, den Döhl erwähnt hat, dass Computerliteratur nicht automatisch Netzliteratur ist. Ne? Weil Computerliteratur ist eben eine solipsistische Maschine, eine Maschine, die Gedichte schreibt, ja, eben was wir vorhin gesehen haben, ja, mit dem Lutz, ja, die stochastischen Texte, das ist Maschinenliteratur, die hat keine Dialogfähigkeit. Ja? Der Unterschied, und Döhl hat darauf beharrt, Maschinenliteratur ist was anderes wie Netzliteratur, weil Netzliteratur ist dialogfähig. Ja? Das heißt, und sie hat auch noch mit Menschen zu tun. Ja? Obwohl sozusagen die Maschinenliteratur nicht schlecht ist. Ja? Ja? Wir haben zum Beispiel im Ted Kemmer ein Beispiel, ja, im Jahre 47, ja, im Blitzschlepark, ja, das ist dieser berühmte Park gewesen, mit dem die Computer, wo die Computer gestanden sind, mit dem die Engländer und die Alliierten den Krieg gewonnen haben. Das ist eine zu lange Geschichte, das zu erzählen, ne? Aber Kurzfassung heißt Enigma, ja. Man konnte mit Hilfe der Computerkünstler den deutschen Code knacken, ja. Und dann, das war also eine höchstseriöse Angelegenheit, und dann ist plötzlich im Blitzschlepark 1947 sind plötzlich Liebesbriefe aufgetaucht. Die waren komisch, aber sehr attraktiv und sehr gut. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, es war ein Computer, ja, ja, der hat diese Liebesbriefe geschrieben, und derjenige, der das programmiert hat, Mr. Streche, hat das immer an die Wand geklebt, so an diesen wissenschaftlichen Boards, wo sie halt ihre Informationen ausgetauscht haben. Ja. Wir haben jetzt das nachgebaut, diesen Computer, ja, und auch das Programm nachgebaut, der Herr David Link, ja, und projizieren jetzt sozusagen einen Computer, der automatisch wunderbare Liebesbriefe schreibt. Ja. Ich muss dabei immer an Max Benze denken, ja, ja, weil wie ich ihn in den 60er hier besucht habe, hat er gerade fertig gehabt seine berühmte Metaphern-Theorie. Ja. Na, Frau Walter, ne? Und da hat er eben immer genommen als Hauptbeispiel diesen Satz von Kleist, nicht zu sagen, ja, ich bitte dich, ja, das kann man leicht sagen, sondern gesagt, wenn man ein Gedicht macht, muss er sagen, ich bitte dich auf den Knien meines Herzens. Ja? Ja, das ist die berühmte Metapher. Das heißt, der Vergleich, nicht nur zwischen zwei Topologien, sondern so sie Berg und Körper, zu sagen, aha, das ist die Stirnseite des Berges, ja, und hier ist die, was ich sehe, die Rückenseite des Berges, so wie gesagt, man kann auch Körperteile vergleichen, ne? Das Knie ist unten, ja, also die Herzspitze ist unten, also sage ich, auf den Knien meines Herzens, ja, ich vergleiche zwei Körperteile. Wenn man so einen Formalismus hat, kann ich das ganz leicht mechanisieren und in der maschinisieren. Ne? Also ist es ganz leicht, diese Metapherntechnik, ja, wie es Spence angedeutet hat, zu übertragen in Maschinentechnik. Ja? Und insofern ist das nicht Sinn, ist die Herzschmerzlyrik eigentlich nur Maschinenlyrik. Ne? Das ist ein Trost für all diejenigen, die keine guten Liebesbriefe schreiben können. Ne? Ja? Es sind nicht die Herzen, die Briefe schreiben, ne? Sondern es sind Formalismen, die in uns eingebaut sind. Ne? Maschinenteile, unsere besten Maschinenteile, die schreiben dann die besten Liebesbriefe. Hm? Ja? Also wir zeigen das eben, und es kommt noch dazu, wenn wir ein bisschen modern sein wollen, dass wir auch dem Publikum eine Chance geben, dass sie bestimmte Wörter eingeben kann. Ne? Und dann fängt die Maschine an, sagen, okay, das Alphabet ist größer geworden, ja? Wir haben eine größere Menge, jetzt können wir bessere Metapher machen. Ne? Das ist was wir dem Publikum erlauben, ja? Eben sozusagen den Wortschatz zu erweitern. Das, ja? Also, Sie sehen ja, der Unterschied ist der, die Maschinisierung ist immer da. Ne? Aber beim Netz haben wir die große Möglichkeit eben eines Dialogs und der Offenheit. Wie weit das noch gehen kann, möchte ich nicht gleich jetzt verraten, sondern vielleicht gibt es das vielleicht in der zweiten Runde. Aber nur, dass wir am Anfang halt wissen, es gibt die Netzliteratur, die Buchseite ist gesprengt, wir haben dort keine Bücher mehr. Wir haben schon noch Bücher, aber da gebe ich auch ein Beispiel, wie das ausschaut. Ja. Wir haben zum Beispiel bei einer Installation, das ist ein schönes, leuchtendes Gebäude, ja, alles mit Neonröhren, farbige Flächen, davor stehen auf dem Sockel 6 Bücher, ja, elektronische Bücher, die leuchten, ja, und da steht dann drauf Barnett Newman oder Caspar Friedrich, ja, oder ein paar berühmte Künstlernamen. Dann nehmen Sie das Buch in den Arm, das in sich selbst schon leuchtet, und gehen in den Raum hinein. Ja. Da gibt es sozusagen Radio Frequency Identification, FR, also RFID, Radio Frequenz Identifikation. Das sind so kleine Sensoren, ja, die in Zukunft überall sein werden, auf jedem Glas, überall, in jedem Buch. Ja, ja. Und dann gehen Sie mit dem rein und da weiß der Computer, welches Buch Sie gewählt haben. Ja. Und werden automatisch ja, alle Texte wiederum und alle Bilder, die im Netz vorhanden sind, zu Barnett Newman oder zu Caspar Friedrich, werden automatisch auf diesen 4 Wänden gezeigt. Ja. Also wie Sie sehen, die Netzliteratur ist da. Sie hat sich nur vom Buch komplett getrennt. Ja, ja. Also das, was Sie erzählt haben, ne, diese Forderung von Chauvet und Börros, ja, Sprengung der Buchseite, wir desertieren, wir verlassen das Buch, das ist passiert. Wir verlassen nicht die Literatur. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt eine bessere Literatur in meinen Augen wie vorher. Ja. Die Maschinen unterstützte, maschinenassistierte Literatur ist viel interessanter. Ja. Es gibt einen Aspekt zur Netzliteratur, der mir persönlich am besten gefällt, aber das ist eine reine persönliche Obsession. Ich hätte immer gerne einen Roman gehabt, wo ich gewusst habe, auch wenn ich 60 oder 80 Jahre lebe, den kann ich nie zu Ende lesen. Ne? Der ist einfach so groß, dass er das menschliche, ein menschliches Leben überschreitet. Ne? Das wäre hübsch gewesen, einen Autor zu finden, der so schnell schreiben kann und so gut, ja, dass er eben, was er sie, 1 Million Seiten schreibt, ja, ja, sodass ich als Einzelner das nie aufholen kann. Stellen Sie sich vor, jemand, der schneller schreibt, als ich lesen kann. Ne? Das war immer schon mein Idol. Ja, ja. Aber es ist nie gelungen. Ja, ja. Ja, aber jetzt gibt es das. Ne? Ja, weil im Netz gibt es Kollektive, die schreiben Romane, ja, die gibt es tatsächlich, das sind Millionen von Seiten. Damit weiß ich, es wird nie wieder einen Menschen geben, der diesen Roman je zur Gänze erleben kann. Ne? Und diesen Vorsprung, ja, das ist das echte offene Werk. Ja? Ein Werk, das so dick ist, ja, also so viele Text, so viele Ketten und Buchstaben hat, dass ein Einzelner es nie wieder lesen kann zur Gänze. Ne? Und das ist eines der Vorteile, ja, dass wir haben jetzt tatsächlich offene, unendliche Bücher. Ja? Aber haben auch das Buch verlassen und sind halt auch nur Textketten im Netz. Sie haben einmal mit Rainer Döhler das gemacht, diese Kettentexte. Ne? Das war der Anfang. Ne? Das war eine sehr gute Version. Wir machen Kettentexte aus der Badewanne, hat das geheißen, das Projekt. Ja? Ja? Und hier können, und das war schon der Anfang, diesen Traum zu machen, unendliche Texte. Ja? Also wir werden nicht unendlich leben, ja, aber die Texte leben weiter, weil ein Kollektiv sie schreibt. Ne? Besser unendliche Texte als ein finites Leben. Ne? Und das ist jetzt, das hat das Netz ermöglicht. Ne? Das kann das Buch nicht. Ne?
Darf ich da direkt was dazu sagen?
Bitte.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig auf den Punkt bringe, aber ich finde, sie vermischen zwei Sachen miteinander. Einerseits diese der generative Text, der sicherlich da ist und der auch ein Stück weit spannend ist, der aber an seine Grenzen geht. Was Sie da geschildert haben, auch mit dieser Nachrichtengeschichte, das ist ja das, was auch im Hypertext vorgeworfen wird. Das ist dann irgendwann das Verlorengehen in der Informationsflut. Das ist ja sozusagen eine Metapher, die da gebildet wird, die man eine Zeit lang auch genießt. Aber das ist ja nicht sozusagen ein dialogisches Prinzip, mit dem ich da eintrete. Ich mache das eine Zeit lang. Und dann ist es auch erschöpft. Was das andere, was Sie dem zugestehen müssten, wenn es funktionieren würde, würde ja heißen, dass Sie diesen Sachen, die da passieren, auch ein Stück künstliche Intelligenz zuweisen müssten. Eine wirkliche Interaktionsmöglichkeit, eine wirkliche Reaktion auf mich. Und das ist ja wohl noch nicht gegeben.
Sie sehen, die Netzliteratur ist erst 10 Jahre alt und es schiebt schon Streit. Ich würde sagen, Ihr Standpunkt, ja, damit wir den Streit ein bisschen anheizen, ja, ist gerade, was die Netzliteratur hemmt in der Entwicklung, auch hemmt in der Anerkennung. Ne? Weil sie haben einfach sozusagen immer noch die Hoffnung, ja, dass Netzliteratur von Menschen gemacht ist. Ja, ja. Und das ist für mich der uninteressanteste Aspekt. Ja, ja. Weil ich brauche das Netz nicht, dass ich Literatur machen kann aus Menschenhand, aus Menschengeist. Ne? Ich brauche die Maschine, ja, eben das Netz, ja, und die Möglichkeit, das hat, damit ich das, was über den Menschen hinausgeht. Ja. Sehen Sie, weil das, was auch er schon zitiert hat, ja, ja, das ist ein Programm aus dem 1900. Das hat Lothar Lamour hat gesagt, Literatur muss von allen gemacht werden. Ja. Jetzt kann ich sagen, prima, jetzt habe ich das Netz, jetzt kann jeder Literatur machen. Ne? Aber da sage ich, okay, aber das ist ein Programm aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Das Programm für das 21. Jahrhundert muss sein, Literatur kann von allen Maschinen gemacht werden. Ne? Das ist die Entlastung. Ne? Ich möchte nur mehr Leser sein. Verstehen Sie?
Ja, ja. Was das, Sie sagen, ist, das, was, kann ist, gemacht werden.
Nein, was Sie propagieren ist, das war das Problem, man kann nicht die Techniken der konkreten Poesie, die Menschen gemacht haben, ja, jetzt auf das Netz übertragen. Das hemmt das Netz. Die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, waren genau die. Die Texte sozusagen, ja, wir haben Formalismen, also machen wir es schärfer, ja. Ich kann nicht an die generative Grammatik glauben, und das hat man getan in den 60ern von Chomsky, ja. Das war eine Maschinengrammatik. Und da kann ich nichts so tun, jetzt tun wir das auf der Seite, beim Dichten geht es nicht darum. Beim Gedichten geht es nur gerade darum, dass ich eine generative Grammatik habe, ja. Und diese generative Grammatik ist ein Formalismus, und alles, was formalisiert werden kann, kann auch mechanisiert werden, ja. Das heißt, jetzt haben wir endlich Computer gebaut, ja, die die generative Grammatik performativ auch durchführen können, ja. Es geht nur mehr darauf an, wie ich sozusagen das steuere, ja, indem ich sozusagen als in den Dialog sagen kann, ja, dir die Wörter möchte ich, ja, und dir die Information möchte. Ja. Das ist sozusagen der Input, den ich machen kann. Der Rest, das, was Sie sich immer gewünscht haben, ja, die Sprache spricht sich selber, das haben wir jetzt endlich. Ja. Aber ich brauche dazu groteskerweise nicht mein eigenes Bewusstsein. Ja. Die Sprache ist nicht gleich, und jetzt gehen wir das Philosophische, die Sprache ist nicht mein Bewusstsein. Ne? Ich kann mehr denken, als ich sprachlich formulieren kann. Ne? Also insofern kann ich das der Maschine abgeben. Ne? Das ist ein neues Kapitel, wie weit Sprache und Bewusstsein identisch sind. Ich gehe davon aus, dass eben sozusagen mein Bewusstsein viel komplexer ist und viel höher ist, als was ich in Sprache formalisieren kann. Aber weil eben die Sprache eigentlich ein niedriger Formalismus ist, kann ich der Maschine machen. Ne? Meine Aufgabe ist dann nur, sozusagen, mein Bewusstsein daran anzukoppeln und dann gewissermaßen durch die Interaktivität, durch die dialogische Form, ja, mit der Maschine in Kontakt zu treten. Ne? Es ist ein Irrglaube zu glauben, wenn man mit Menschen dialogisiert, dass das besser wäre, als wenn ich mit Maschinen dialogisiere. Hundertprozentiger. Ja? Tut zwar weh, ja, aber darum geht es bei der Netzliteratur. Ja. Sonst können wir es vergessen. Wenn Sie ein Meinung sind, es ist besser, man dialogisiert mit Menschen, dann bleiben wir dabei, da braucht man kein Netz mehr. Ja.
Also kann man so sehen, Herr Weibel, ist aber ja. Natürlich ein radikal formalistischer Aspekt, der eigentlich so ein bisschen Descartes-mäßig ist. Also ja. Mechanistisches ja. Weltbild, Sie sind eigentlich voll nur auf der produktionsästhetischen Schiene. Kann man so sehen, die Frage wäre natürlich, wer das dann trotzdem betrachtet. Sie können sich natürlich da hinsetzen zu Hause und riesig freuen, ein Programm in die Welt setzen, keiner betrachtet es, weil die Leute oberflächenmüde und reizüberflutungsmüde werden. Die Frage, die ja nicht auszublenden ist, die Sie aber ausblenden, mit gutem Grund, weil Sie wahrscheinlich keine Antwort drauf haben, wäre die Rezeptionsästhetik.
Er treibt auch zu Streit voran. Ne?
Natürlich, da sind wir doch hier, wir wollen ein bisschen Unterhaltung bieten. Wäre natürlich die rezeptionsästhetische Basis oder die wirkungsästhetische. Natürlich können Sie sagen, das sind alles beides Begriffe aus der Klamotte der Hermeneutik, aber ich denke, wir kommen um die nicht herum. Genauso wenig, wie wir drumherum kommen, weil Sie ja immer von Text sprechen. Das ist ja nur ein Punkt auch von digitaler Poesie. Es gibt da noch ganz andere Dinge. Animationspoesie, gestaltbildende Dinge und so weiter. Oder tatsächlich kodierte Programme, die zum Eingreifen auffordern oder und so. Nicht? Also die Diversifikation ist eine viel größere als diese textbasierte. Wenn Sie aber nur von textbasierten Dingen sprechen, kommen wir um den Akt des Lesens halt nicht drumherum und den Akt der Rezeption. Das würde mich mal interessieren, wie Sie da, weil Sie sagen, die Literatur sei besser. Das ist ja dann nur ein letztlich formalistischer Begriff und die Frage des Bewusstseins kommt da dann durch die Hintertür wieder rein.
Darf ich noch eins? Wie ist es dann mit Quenot, Sommelier de Poème? Das ist im Grunde genommen, hätten Sie Ihr Leben lang dran lesen können. Was macht den Unterschied?
So Maschinchen,
nicht? Ja. Aber Sie machen das nicht, obwohl Sie es eigentlich haben. Warum?
Also, das Gedichtbuch von Quenot war faktisch der Versuch, eben unendliche Text zu erzeugen, gewissermaßen, weil jede Zeile war zerschnitten, man konnte jede Zeile des Buches rumdrehen, ja. Also war schon ein unendliches Gedicht in Form des Buches. Weiter kann das Buch nicht gehen. Ja. Ja, und klarerweise, oder kann das Buch noch weitergehen?
Na, ich würde sagen, das ist kein Buch mehr, das ist ein schon fast kinetisches Objekt.
Okay, gut, ja, ja.
Also ein Buch ist es ja
nicht. Schaut zwar aus wie ein Buch, aber es ist schon ein kinetisches
Objekt. Es ist so eine kleine Maschine.
Ja. Nein, im Gegenteil. Ja. Es ist die Buchmaschine schlechthin. Ja. Es braucht, du musst genau beschreiben. Es braucht nur mich sozusagen, ja, dass ich eben wähle, welche Zeile ich herausnehme, mit welcher Zeile ich sie verbinde. Ne. Es ist ein bisschen die Link-Technik vorweggenommen. Ne. Ja. Also es zeigt für mich gerade der Maschinencharakter, ja, dass ich eben die, also indem ich durch die Wahl, indem ich, kann ich dann gewissermaßen Dialogform, reaktionsästhetisch bestimme ich, was ich lese. Ne? Ich kann praktisch, jeder das Buch, also wenn mir das Buch 10 Leser geben, jeder wird verschiedene Gedichtzeilen herausnehmen, wird.
Okay, aber da würde ich sagen,
ganz, verschiedene
ganz,
Bücher lesen,
okay, ne? Aber ganz abgrenzungstauglich wäre das auch nicht, weil wenn man jetzt an den von Reinhard Düll immer wieder angeführten Mallarmé denken würde, oder an zeitgenössische Autoren jetzt wie Hartmut Gerken zum Beispiel, dann ist ja schon früh auch bei Mallarmé die Linearität des Lesens durchbrochen, weil überhaupt die Linearität der Paginierung aufgehoben ist. Das hieße, das Scrollen der Augen über die Textseiten in einer nicht-linearen Abfolge wäre schon bei Mallarmé nicht nur mitgedacht, sondern in Coup de D eigentlich, wo wir ja Textseiten haben, wo wir gar nicht mehr lesen, sondern starren und die Gesamtgestalt erfassen dieser Seite, wäre da schon auch gegeben schon, nicht?
Genauso sehe ich es.
Ja. Das heißt, das finde ich ja, ist bei Reinhard Düll auch, finde ich, wir sollten ihn nicht aus den Augen verlieren, finde ich auch das Wunderbare, dass Reinhard Düll, und deswegen interessiert und fasziniert er mich, mit einem unglaublich profunden Wissen immer wieder versucht hat, an Traditionsdinge anzudocken. Sagen. Zum Beispiel Schlagwort Barock auch, nicht? Und da ein sehr großes Panorama aufmachte, um zu gucken, was ist wirklich innovativ oder was ist eine Filiation, was ist eine Entwicklung, die es gegeben hat im Begriff, im Reiche der Poesis, der Poesie oder Literatur oder Kunstgeschichte, die Vordenker hatte und wo wir tatsächlich jetzt an einem Stand sind, was immer unser Traum war, dass wir hochintegrative Medien haben, die ja tatsächlich den Literatur- oder Kunstbegriff verändern und mit denen auch das zu realisieren ist, was natürlich von Lothar Hermann träumte, was aber nicht da war, nicht? Die Elektronik zum Beispiel.
Gut, also wenn man Sie sind sich einig, dass die Scrolltechnik und das Nicht-Lernen-Lesen war klarerweise schon bei Mallarmé vorgegeben, gute Idee. Und der Höhepunkt war dann gewissermaßen dann dieses Buch von Queneau, Millionen berühmt, also Millionen davon Gedichten. Aber jetzt wenn Sie mir nochmal, wir haben hier ein gebildetes Publikum, eine technische Anmerkung erlauben. Ja. Welche sozusagen diese Art von Büchern oder von Texten, die beschrieben ist nichts anderes wie eine Kombinatorik. Ne? Ich kann von der Zeile zu der Zeile springen und ich kann immer wieder neu kombinieren. Ne? Es gehen wir aber ein bisschen höher, oder das, was Sie gezeigt haben, waren statistisch-stochastische Texte, gewissermaßen, wo nur die Frequenz, die Zähler der Häufigkeit den Text bestimmt. Ja. Damit kann man auch wunderbare Texte machen. Döhl hat das gemacht, Benzi hat noch viel mehr gemacht. Aber jetzt gehen wir rein technisch gesprochen auf einer höheren Ebene. Ja. Reden wir von etwas, was wir in der Literatur nennen Paronomasie. Das ist eine technische Form, die in Wirklichkeit die meisten Schriftsteller verpflichtet sind, ohne dass sie es erwähnen. Ne? Ich gebe Ihnen zwei einfache Beispiele für die Paronomasie. Das heißt, wenn man einen ganzen Satz macht aus einem Wort und den gleichen Wortstamm verwendet. Ne? Also wenn ich sage, eine redliche Rede. Ja? Das klingt gut, aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als Verdrehlichung von Wortrede. Jetzt geben wir nochmal ein Beispiel, was ein bisschen besser klingt. Ja? Man sagt dann, ich habe... Also das ist ein Text, das heißt, wo der Kapitalismus sagt, ich habe euch mit Gebühren über die Gebühr belastet, mit Gebühren, die eigentlich nicht euch gebühren, sondern mir gebühren. Ne? Und so geht es endlos dahin. Ja. Sie werden nicht glauben, wer solche Texte schreibt und pausenlos, mit großem Erfolg, unsere Nobelpreisträgerin Frau Elfriede Jelinek, das war ein Originalzitat. Ja. Also die meisten Texte von unserer großen Nobelpreisträgerin sind sehr pronomatisch aufgebaut. Ja. Das heißt einfach, und diese Arbeit nennt man heute, also nennt man im Netz Semantik Web. Ja? Wie kann ich sozusagen versuchen, aus einem Wortstab was zu finden? Wir haben den Algorithmus, wir haben den Generator des Anagramms, das gibt es im Netz automatisch. Ja? Ja? Sie können im Netz das Wort Geburtstag eingeben und Sie finden dann 100.000 Variationen von dem Wort Geburtstag. Ja? Ja? Alles Mögliche. Ja? Ja? Das wird automatisiert. Im Netz gibt es schon alles da. Ja? Ja? Aber das Semantik-Web, das ist noch eine Aufgabe. Ja. Wir haben das im Bild schon gelöst. Beispielsweise, damit Sie verstehen, was ich meine, wenn Sie ein Bild anschauen von der Tate-Galerie von Turner und da ist ein Baum drauf und dann möchten Sie wissen, wie viele Bilder gibt es noch, wo Bäume drauf sind von Turner, dann wird das automatisch geliefert. Ja. Und wenn Sie dann sagen, okay, die Tate hat vielleicht 80.000 Gemälde, jetzt möchte ich wissen, auf wie vielen anderen Bildern sind die Bäume drauf, dann finden die das. Ja. Dann werden Sie alle 100.000, also nicht 100.000, sondern hunderte, tausende Bilder mit Bäumen finden. Ja. Das heißt, es geht eine nicht nur formale Analogie, sondern innere Analogie. Ja. Und das ist gerade der Punkt. Das semantische Netz geht über die bisherigen Verfahren hinaus. Das ist mein Argument. Ja. Das ist dann nicht mehr Kombinatorik oder Stochastik, ja, sondern tatsächlich, wir sind schon imstande, ja, inhaltlich, ja, wir können Algorithmen schreiben, die auch inhaltlich operieren.
Interessant ist, wo Sie sagten, Anagramm, das ist ja auch eine Form, ja, mit der sich zum Teil auch eine Gattung, eine alte, herrührend auch aus Zaubersprüchen und Abwehrdingen und so weiter, mit der sich Döhl ja, der sich Döhl, sagen wir mal, erprobt hat. Aber interessant ist, dass doch gerade Anagramme, Anagrammgenerator habe ich nie verwendet, aus einem ganz bestimmten Grund. Und da kommt das, die Frage des Bewusstseins wieder rein. Das große Problem in der elektronischen Musik war mal irgendwann, wie kann ich die Geschwindigkeit erhöhen, ohne die Tonhöhe mitschleifen zu müssen. Ja. Das Problem des Anagrammgenerators ist bis heute, wie kann ich alle Möglichkeiten durchspielen, und das hat auch mit Semantik zu tun, und trotzdem den Zeilensprung mitdenken. Denn das kann der Anagrammgenerator nicht. Er kann keine Trennung setzen. Ein, Trennung, nächste Zeile geht weiter mit Baum. Nicht die alphanumerische Vollständigkeit einer immer sich auf sich selbst in permutativer Abwandlung auf sich selbst abbildenden Zeile auf die nächste Zeile, ist leider die Eindimensionalität, auf der der Anagramm als Parameter, Anagrammgenerator als Parameter stehen geblieben ist. Das heißt, gerade dieses Prokrustesbett der Form des Anagramms, was ja viele zu der Meinung vollführt, das sei nur eine Spielerei, ja, letztlich ist es aber, um mit Oskar Pastior zu sprechen, Alchemie, hat den Höchstmaß an Bewusstsein vorauszusetzen, um doch noch, natürlich kann man auch sagen, du bist ein Metaphysiker, wenn man diese Position vertritt, um doch noch den Gestaltzusammenhang nach eigenem Willen, es ist der Versuch, den eigenen Willen doch noch durchzusetzen und damit die Handschrift. Siehe Zeilensprung.
Gut, das würde ich eben so sagen, dass ein Oskar Pastior oder Sie selber haben ja auch viel gemacht mit Anagrammen, Sie haben halt in Ihrem Gehirn einen besseren Anagrammgenerator als wie das Netz. Ja? Aber ob er grundsätzlich unterschiedlich ist, bezweifle ich. Ja? Sie sind einfach nur bessere, ja? Ja? Als wie die bisherigen Formalisten. Das ist ja das, was man dann im Talent... Das ist
auch, ja, tröstlich.
Das ist sicher nicht der Bewusstseinsvorsprung. Aber es setzt sozusagen die Idee des Anagrammgenerators nicht außer Kraft, sondern es gibt natürlich Leute, die sind talentiert, können eben schneller Anagramme machen, haben eine höhere Bewusstseinsebene, können dadurch auch den Schrott sofort überspringen. Ja. Das ist das, was man dann halt Talent nennt. Ja. Toller Informationsprozessor, ja. Ja. Ihr Gehirn ist sozusagen viel höher trainiert als wie so ein normaler. Ja. Aber es ist immer noch in Ihrem Gehirn, würde ich sagen, ein Anagrammgenerator vorhanden. Ja.
Darf ich aber nochmal zu Mallarmé zurückkommen? Mallarmé mit dem visuellen Buch der Zukunft, da geht es ja darum, gerade, dass jetzt die Technik sozusagen so avanciert ist, setzt den Künstler geradezu frei, dass er sich mal wieder mit dem Eigentlichen beschäftigen kann, also seine eigene Wege gehen kann. Das würde ich gern verknüpfen, jetzt spitze ich auch einfach mal zu. Wenn ich Ihre Sache zu Ende denke, dann bin ich tatsächlich bei der Maschine als Menschenersatz. Das ist ja auch so eine durchaus literarische Geschichte, das ist Pygmalion, das ist der Sandmann bei E.T.A. Hoffmann und so weiter. Das bedeutet aber tatsächlich, auch übrigens der Turing-Test war ja eigentlich auch ganz anders angelegt, der wird immer falsch erzählt. Turing wird immer gesagt, Maschine ist damit, sozusagen eine Maschine hat Intelligenz, wenn im Nachbarraum irgendjemand sitzt, mit dem ich technisch schon mittel kommuniziere und ich kann nicht mehr unterscheiden, ob das nun Mensch oder Maschine ist, dann ist angeblich der Turing-Test erfüllt. Bei Turing war das aber anders. Bei Turing war im Nebenraum ein Mann und eine Frau und man hat mit beiden gesprochen und irgendwann wurde dann der Mann durch die Maschine ersetzt. Und wenn man das dann nicht mehr rausgefunden hat, dann war der Turing-Test erfüllt. Das heißt, der Turing-Test war sexualisiert. Da ging es also wirklich auch darum, dass Emotionen und alles mit drin steckt. Das würde aber bedeuten letztlich, wenn Sie das meinen, dann würde auch tatsächlich der Maschine eine Emotion zukommen müssen, also wirklich eine vollkommene Reaktion auf den Menschen und damit auch eine Rezeptionsmöglichkeit, wie du vorher gesagt hast.
Also mit solchen Problemen beschaffe ich mich nicht, befasse ich mich nicht, das überlasse ich den Pastoren und der Theologie, ja? Ja, sondern mir geht es darum, zu Ende zu denken, was der Avantgarde wollte. Wir haben Lothar Mobe zitiert, das heißt, Literatur kann von allen gemacht werden, ne? Ja. Das heißt im Grunde, oder noch zwei andere Beispiele von Chopin, Buchseite sprengen, Abschaffe des Buches. Für mich zielt das darauf hin, wenn Literatur von allen gemacht werden kann, dann sind alle Autor und niemand ist Autor. Ne? Das geht, die Tendenz ist eigentlich in der Avantgarde, Abschaffung des Autors. Ne? Und da gibt es viele Texte, von Roland Barthes bis zu Foucault. Ja? Man kann das dann diskutieren. Kollege?
Ja, ja, das ist, glaube ich, ein nicht so ganz produktives Missverständnis der Roland-Barthes-Rezeption, denn ja, da müsste man wirklich nochmal der Tod des Autos, diese Aufsätze, die dann auch von Foucault weiter porträtiert, hätte ich fast gesagt, wurden, nochmal hinschauen, denn diese Position von Roland Barthes war ja selber prononciert überspitzt, weil Roland Barthes damit, aber wir wollen ja nicht dieses Fass auch noch aufmachen, gegen die grassierende französische Biografismus-Schiene anging. Das heißt, dass plötzlich jeder Text autobiografisch ist, dass jeder Text über die Folie der Biografie lesbar und ausdeutbar ist. Deswegen hat Roland Barthes einfach gesagt, so, jetzt machen wir mal diesen Lichtschalter Biografismus aus und gucken, was vom Text struktural bleibt. Der hat ja nicht gefordert oder prophezeit, der Autor ist tot, weil es gibt nur noch den kollektiven Autor oder Gott schreibt in uns allen oder so. Das ist, hat er ja nicht.
Also auch gerade eben in diesem Missverständnis, das würde ich sagen, in diesem Missverständnis, das ist, so ist es rezipiert worden als Missverständnis, aber in dieser missverständlichen Rezeption zeigt sich genau eben, dass man, die Tendenz war, man sucht nach einer Abschaffung des Autors. Ne? Das war schon angelegt sozusagen bei Lautremont, ja, und bei vielen, und auch bei Baudel, auch bei Rimbaud, ja, und auch, dass man sagt, wir möchten uns vom Autor befreien. Ne? Das ist das eigentliche Ziel der Dialogform und der Rezeptionskultur. Ne? Der Rezipient ist auch Autor. Ne? Das ist die logische Konsequenz. Das heißt, wenn ich jetzt von der Maschine dazu spreche, dann nur in diese Richtung. Ja? Wie können die Maschinenliteratur, Computerliteratur, ja, die eben nicht das gleiche ist in Netzliteratur, habe ich ja betont. In der Netzliteratur ist es ein Begegnen zwischen Menschen, ja, und Maschinen. Ja? Das heißt, aber die Maschinenliteratur unterstützt die avantgardistische Tendenz der Befreiung des Monopols des Autors und verschiebt die Kreativität auch hin zum Rezipienten, ja, der in Dialogform mit dem Text arbeiten kann, ja, den die Maschine vorgibt. Wenn es der Mensch vorgibt, ein fertiges Gedicht auf Papier, kann ich damit nicht arbeiten. Ja. Jetzt kommt noch was Spannendes dazu. Ne. Es gibt da ein Jahrhundertwerk an Editionspraxis, ja, eine Ausgabe von Musels Manuelle Eigenschaften, im Bayerischen Rundfunk. Haben Sie, das ist eine tolle Sache, weil wie jeder Autor, das können Sie besser beschreiben als ich, ja, hat er beim Niederschreiben eines Satzes x Varianten im Kopf. Ne? Ja, und er schreibt dann die Varianten auf und dann werden sie umgeschrieben und dann muss er leider für den Buchdruck eine der Dutzend Varianten wählen, ne? Ja, weil er kann nur einen Satz niederschreiben. Ne? Und das haben und dieser Bayerische Rundfunk hat es eben vom Musil Manuelle Eigenschaften herausgegeben, wo alle Varianten mitgesprochen wurden, ne? Eine großartige. Ich glaube, sie waren sogar irgendwie beteiligt, glaube ich, dabei, ne? Ja. Keinen Beitrag und nichts, ne? Ja. Was würde gut zu ihnen passen, ja. Also, ich lese mal vor, man hört einerseits den gedruckten Text, man hört aber gleichzeitig alle anderen Texte, die er nicht drucken konnte, weil er hat nur einen Satz wählen dürfen. Und die optionalen Sätze, und Musler war ja der Philosoph des Möglichkeitssinns, und die anderen möglichen Sätze sind jetzt mitgeliefert worden. Ne? Und das ist ein Vorteil, ne? Ja, dass das Netz machen kann. Ne? Das heißt, hier kann dann sozusagen der Leser kann dann wählen, will ich diese Satzvariante lesen oder nicht lesen. Ne? Also er kann sich den Autor schlechter machen oder besser machen. Das gefällt mir dran. Ne? Ja,
also würde ich Ihnen zustimmen in einem Punkt, dass plötzlich auch die Prozessualität von Literatur, ja, erfahrbar gemacht, ja, wird durchs Netz.
Das ist der
Punkt. Und genau, das Wunderbare ist, was Döhl ja auch immer, ja, soweit ich ihn rezipiert habe, vorschwebte, eigentlich ein ganz romantisches Programm, letztlich Novalis Schlegel, dass die textkritische, die texttheoretische, der poetologische Entwurf immer mitgeschrieben wird, mitgedacht wird, dass also sowieso die Symphilosophie und die Sympoesis in der Romantik, da ist ja dieses Konzept, was Reinhard Döhl immer verfolgt hat, das Dialogische, gar nicht so weit weg, dass alle Stufen von der Textproduktion bis zur Literaturbegriffsdurchdenkung und noch der kritischen Eigenrezeption und der Verbesserung im kollektiven Fortschreiben dessen, das war ja eigentlich ein romantisches Programm. Und das Netz, was Sie gerade erwähnt haben, erlaubt, etwas anderes wieder zugänglich zu machen und kurz zu schließen, nämlich das, was immer so abfällig als textkritische, kritisch-editorische Ausgabe irgendwo hinten hin verschwand und weggedrückt wurde, auch nur was von Spezialisten war. Und siehe da, plötzlich, wo diese Dinge im Netz nachvollziehbar werden, auch über CD-ROM, aber Netz ist halt schneller und schneller zugreifbar und verfügbar, Faksimile-Ausgaben, verschiedene Seiten des Entwurfs, Döblin zum Beispiel. Plötzlich fängt man an, Berlin Alexanderplatz ist eine Collage und Gott weiß, was kollagiert, weil er dachte, das steht für die Zeit, ein Lesbier-Roman, ein Zeitungsausschnitt, eine Zeitschrift und so weiter, kollagiert, Quellen rausgenommen und quasi synthetisiert mit natürlich einem starken narrativen Plot. Und diese Dinge sind im Archiv verschwunden und plötzlich sind die Prozess, die Prozesse des Zustandekommens durch das Netz textkritisch spannend da. Und wie gesagt, also apropos Rezeptionsästhetik, ist, hat mich gewundert, hat viele so, solche Dinge haben große Zugriffe, die Leute interessiert das. Die Frage wäre, ist das ein Voyeurismus? Wissenschaftsinteresse kann man nicht jedem unterstellen, nicht?
Also ich bin sehr froh, dass Sie den Begriff ins Spiel gebracht haben, Prozess. Ich glaube, dass dadurch haben wir das Essentielle erfasst, was Döhl wollte. Er hatte diese drei Kategorien geliefert. Es gibt Texte im Netz, das sind normale, abgeschlossene Texte, ja, die man einfach ins Netz stellt. Ja. Dann hat er gesagt, es gibt die für das Netz geeignete Texte. Und dann am Schluss hat er gesprochen, worum es eigentlich geht, sind die Netztexte selber. Und das ist gerade, glaube ich, der Punkt im Literatur als Prozess. Ja, ja, ja. Eben, dass es nicht das fertige Produkt ist, sondern dass es eben flüssig bleibt. Ja? Und das ist genau das, was eigentlich der Begriff Code ausdrücken möchte. Ne? Es muss immer wieder interpretiert werden. Ne? Der Leser, der Nutzer im Netz kann, das war die Idee der Kettentexte und auch dieser Chess-Texte, oder wie das heißt, der Chess-Text, ne? Oder Text-Chess. Das Schachtext, der Schachtext. Boim-Chess. Ne? Ja, das ist genau das. Ja? Eben eine Konfiguration von Texten, wo man dann gewissermaßen
Programmierer. Die redeten nur über Codes, über Programmierung. Auf der anderen Seite saß der Chaos Club Berlin, die immer sagten, können wir knacken, kannst du vergessen. Auf der dritten Seite saßen Science-Fiction-Autoren, die sehr interessiert waren, wie man das leidige Thema der Unterhaltungsliteratur im Textprozess beschleunigen kann, wenn es doch nun endlich mal eine Maschine gibt, die solche Bücher schreibt. Dann haben die Leute mehr Freizeit, weil sie schlecht bezahlt werden. Eine kleine Fraktion wie Elke Erb und ich saßen da von der Fraktion der Literatur. Wir wollten kluge Fragen stellen, wir kamen nicht rein, wir kamen zu diesen Fragen gar nicht, weil der Begriff des der Poesie sich tatsächlich konkretisiert hatte rein aufs Machen. Da war leider das Gespräch, der Dialog verschwunden. Worauf ich hinaus will, ist, mein Eindruck ist, auch von den Dingen, die dort gezeigt wurden, Retinal, Duchamp, Stichwort, das interessierte selbst Hardliner, selbst Digitalorthodoxe, nur sehr bedingt. Die guckten dahin, ah, kennen wir, das läuft so weg. Döhl forderte ja auch immer ein Konzept, Esprit. Irgendwie mehr als eine Formel, mehr als die Oberfläche. Ja? Und mein Eindruck ist, kleine Analogie zum Free Jazz ist ein großes Missverständnis, die wirklich Guten kommen alle vom Blues. Döhl kommt aus unterschiedlichen Traditionen. Er kommt von der Literatur, er kommt auch gewissermaßen von der Kunst, er kommt auch von der Theorie, auch von der Wissenschaft, natürlich. Mein These wäre, es gibt zwei Lager. Die Softwareprogrammierer, die interessiert Literatur und Scheißdreck. Und es gibt die Literaten, die auf Softwareprogrammierer angewiesen sind, die oft nicht verstehen, was sie wollen. Es gibt wenige Leute, wie wahrscheinlich dich, die beides zusammenführen können. Reinhard Döhl konnte es in Ansätzen. Nicht? Also allein von 2004 bis jetzt ist ein Riesensprung auch passiert. Aber dieser Faktor Mensch, des Esprits, des Konzepts und so weiter, der fehlt so wahnsinnig häufig bei diesen Dingen.
Da sind wir jetzt auch elegant drüber weggegangen. Ich würde auch die Schnittstelle Mensch noch sehr zu bedenken geben. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz interessanter Punkt. Nebenbei, Sie haben ja auch dankenswerterweise den Algorithmus mit der Handlungsanweisung und der Performancekunst zusammengeführt. Das ist für mich auch schon ein Fingerzeig. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Sie haben jetzt L'Entraînement mehrfach zitiert. Man muss aber auch noch ergänzen, bei L'Entraînement sagt ja, das Plagiat ist notwendig, der Fortschritt schließt es ein. Also es geht ihm sozusagen um eine Weiterführung im Plagiat. Und da komme ich dann zu einer interessanten Stelle, das hat Reinhard Döhl auch zitiert. Es gibt ja sozusagen den Versuch einer Gedichtverbesserung auch in der Hörspielform bei Perec, die Maschine, wo sozusagen eine Maschine simuliert wird und die Maschine landet letztlich dann, also versucht ein Goethe-Gedicht zu verbessern und landet dann letztlich einfach, das geht um über allen Wipfeln ist Ruhe und das Einzige, was ihr zum Schluss noch einfällt, ist also das Psst. Also die Maschine kommt da nicht unbedingt weiter, sodass man sich auch dort wirklich, ganz interessant, das hat der Perec da vorweggenommen, wirklich über die Schnittstelle Mensch und auch die Rezeption des Ganzen durchaus unterhalten muss.
Also ich würde gerne das noch weiterführen, was Sie vorhin gesprochen haben, am Beispiel von Döhl. Und ich habe bei den Ausführungen habe ich einen kleinen Ass im Ärmel, den ich erst am Schluss ausspielen werde. Ja. Nämlich, ich glaube, Sie haben, und ich bin ja nochmals also dankbar dafür, dass Sie den Begriff Prozess eingeführt haben, ich glaube, das Wesen von Döhls Interesse, sowohl in der visuellen Poesie, konkreten Poesie, bis hin zur Netzliteratur, war eben genau das, Literatur als offener Prozess. Ja. Darum müssen wir nachdenken, ja, was heißt eigentlich offen, was heißt Prozess. Man sieht es ein Beispiel, was Sie selbst gemacht haben, ja, also mit dem Apfel. Ja. Das heißt, das war Prozess als Literatur. Ja. Der Wurm schlingt sich durch den Apfel durch und der Apfel verschwindet. Ne? Sie haben genau das visualisiert, digital, was Röhle nicht machen konnte. Ne? Röhle konnte nur ein statisches Bild machen, ein Textbild. Ne? Da war der Apfel, ja, und da war der Wurm, aber es hat sich nichts geändert. Es war gar kein Prozess. Aber der Gedanke war klar, ja? Der Wurm frisst den Apfel auf und frisst ihn durch den Apfel durch. Also er wollte es tatsächlich im Rahmen der konkreten visuellen Poesie das Bild geben eines Prozesses, ne? Wie der Apfel sich verändert durch den Wurm. Sie haben das wirklich prima erkannt, ja? Und haben deswegen genau das mit der Möglichkeit des Digitalen visualisiert, wie der Wurm den Apfel auffrisst. Ne? Im Grunde war sein Ziel immer schon Prozess auf der Literatur. Und wenn ich jetzt, wenn wir gemeinsam nachdenken, was macht das Wesen, ja, des Prozesses aus? Ja? Seine Offenheit, ja? Also wie kann ich mich sozusagen jeden Ereignissen offen halten? Ne? Und was ist überhaupt der größte Begriff und auch der gefürchtete Begriff, beide Seiten, was sie offen bedeutet, da kommt mir ein Begriff in den Sinn, ja, der das ganze Mechanische, eben was wir vorhin diskutiert haben, und ich sehe in dem Sinn auf der Seite von Döhl, wenn ich den Begriff da nenne, der das Mechanische wieder in Frage stellt. Ja. Das ist nämlich der Begriff Zufall. Hm? Der Zufall ist das, wo die Menschen sich dann bemühen, das zu berechnen. Ne? Ja, ja. Und es gibt die ganzen, also es hat ja hier in Stuttgart, hat es ja, das eine der Verdienste war, dass sie den Markov, den berühmten russischen Wahrscheinlichkeitstheoretiker, ja, und Zufallstheoretiker wieder eingeführt haben. In der Reihe Rhodes sind die Markov-Ketten zum ersten Mal publiziert worden. Ja. Döhl kannte das klarerweise, also hat er gerochen, das passt gut zu seinem eigentlichen primären Interesse, nämlich seine Beschäftigung mit dem größten Künstler des Zufalls, nämlich Hans Arp. Ja. Das ist mein Atu, mein kleine, also mein Ass. Ja. Ja. Hätte sich nicht mit Hans Arp so beschäftigt, ja, wenn er nicht tatsächlich von Anfang an wirklich diesen offenen Prozess gehabt hätte, ne? Dieses Zufallsergebnisse. Ja. Und der Zufall ist gerade das, einerseits glauben wir können den Zufall berechnen und entwickeln dadurch eine hochgradige Mathematik, ja, um den Zufall berechnen zu können, ne? Wahrscheinlichkeitsrechnung, Stochastik, bla bla bla. Aber gleichzeitig hoffen wir, dass wir es doch nicht können, weil der Zufall kann auch ein Glücksfall sein. Der Zufall muss nicht immer nur ein Unfall sein, was Böses, der Zufall kann auch was Glücksfall sein und kann gewissermaßen zufällig können Ereignisse eintreten, die wir eben nicht vorausberechnen konnten. Ne? Und ich glaube eben, dass eben Döhl sich mit Arp so beschäftigt hat, zeigt deutlich, ja, er war am meisten interessiert, auch als Literaturwissenschaftler, an der Offenheit, ja, der Interpretation, an der Offenheit der Literatur als Prozess. Und das hat er die Möglichkeit im Netz gesehen. Darauf war auch der Einzige gewissermaßen, wenn diese Anekdote von Grund, der den Sinn ich nicht ganz verstanden habe, aber es sollte ungefähr zeigen, die Leute sehen gegen Netzliteratur aus. Das ja. War der Sinn. Okay, ja. Dann zeigt das, dass sogar eben die experimentellen Dichter, also wenn die Anekdote überhaupt stimmt, was sie in Zweifel gezogen haben, ne, aber wenn es der Sinn der Anekdote sein sollte, dass sogar avancierte Literaten, ne, visuelle Dichter, konkrete Dichter gegen Netzliteratur sind, dann ist es gerade das Tolle eben, dass Döhl das konnte, weil er von vornherein durch seine Liebe zu Arp, ja, für den Zufall, für den Prozess offener war, als wir alle anderen experimentellen Dichter. Ne. Dadurch war er der Einzige, der sich für Netzliteratur interessiert hat, die anderen nicht.
Man müsste dann aber auch noch jemanden erwähnen, Döhl war ja immer jemand, der auch große Seitenblicke wagte und wunderbar, also das muss ich auch mal sagen, ich über die Korrespondenzen Schönberg-Kandinsky, Brack, Lasker-Schüler bin ich überhaupt nur über Döhl gekommen. Mhm. Ja, war mir vorher, ich habe mich mit beiden ein bisschen, Kandinsky mochte ich bis vor kurzem nicht so, weil ich immer Klee lieber mochte. Dann hat er immer so komische Bernhardsche Ausschlussverfahren, Bruckner ja, Mozart nein. Wie heißt es da in irgendeinem Buch von Bernhard? Man müsste, um jetzt den Faden wieder aufzugreifen, natürlich jemanden erwähnen, der das Prinzip Zufall, nicht un coup de dé n'abolira le hasard, Wurfelwurf schafft nie den Zufall ab, ja. Mallarmé. Und man müsste jemanden noch ins Spiel bringen, der ohne diese Medien versuchte, die Sache zu lösen, nämlich mit dem I Ching. Ja. Ich spreche von John Cage.
Ja, ja,
genau. Das heißt, ja, ja. In der Musik die Verfahrensweise Determination, Indetermination, ja, ja. Das wäre so, glaube ich, ich will nicht sagen ein Analog-Antipode.
Richtig.
Ja, aber jemand, der mit einem anderen Medienverständnis, ja, ja, versucht hat, genau diese Offenheit zu praktizieren.
Ich würde gerne noch Duchamp dazu nehmen. Der hat auch das erste musikalische Zufallsstück gemacht und auch mit seinen Fäden und so weiter experimentiert. Aber interessanterweise auch das Konzept eingeführt. Das hast du ja vorher angesprochen, diese Kritik des Retinalen, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Er hat sozusagen gesagt, das rein Bildliche, was ich da sehe, das wirkt nur auf die Netzhaut, auf die Retina. Und im Grunde genommen ist das keine Kunst, das ist langweilig. Was ich möchte, ist sozusagen, dass ein Kunstwerk auf ein Konzept verweist. Ja. Und das ist schon auch durchaus die Befürchtung bei einer, wenn ich jetzt mal das Prozessorale, kann man durchaus positiv sehen, da würde ich Ihnen zustimmen, aber wenn ich das Prozedurale rein generativ betrachte, dann komme ich in eine ganz problematische Schiene rein. Dann wird der Algorithmus halt was, was irgendwie die Realität immer noch besser abbildet, immer noch ein bisschen hübscher macht, möglichst noch 3D und so weiter. Und da habe ich genau diese grandiose Rückkehr des Retinalen, was zwar einerseits der Algorithmus, den Sie ja so schön mit der Handlungsanweisung verknüpft haben, dann zwar fortführt, aber gleichzeitig auch wieder konterkariert. Und da hätte ich eine Schwierigkeit damit.
Das könnte man aber wahrnehmungspsychologisch auch viel tiefer hängen. Nämlich, dass durch das Durchleiden müssen des Prozessualen, wenn man nun es von A nach B bis zum Schluss verfolgt, und vielleicht ist es ja ein Loop, eigentlich eine Idealvorstellung ist, ich rede mal von der Erzähltheorie, der Deckung von erzählter Zeit und Erzählzeit. Das heißt, man kriegt etwas, einen Prozess mit von Anfang, von Stato und Ascendi, bis zur Selbstentfaltung dieses Prozesses, wobei aber dann wieder trotzdem das Konzept stimmen muss. Ja? Zum Beispiel, auch in der Musik, nehmen wir von Alvin Lucier, It's Gonna Rain. Das wäre für mich sowas. Das ist computermäßig gesteuert, dieser Loop über It's Gonna Rain. Man hört dann, das Wahrnehmungsangebot ist sehr klein. It's Gonna Rain, das ist von Woodstock, ja, Konzert kann nicht fortgesetzt werden, hoffentlich doch. Und er hat das so genial geschnitten, dass man It's Gonna Rain, die sind übereinander geschnitten, die beiden Ends, und man hört etwas im Laufe, es eröffnet sich ein wahnsinniges Panorama, man hört ganze Geschichten, bis das Ding sich durchentwickelt hat. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dieses Ding, Living Room, wie heißt das Stück? Nein, das ist gar nicht von Alvin Lucier. It's Gonna Rain ist von
Lucier.
I'm Sitting in a Room ist von Alvin Lucier. Ja. Auch die Selbstabbildung. Nicht? Das ist auch etwas Prozessuales, bis es nicht mehr geht, bis eine Nichtdifferenz da ist und es könnte wieder von vorne losgehen. Nicht? Und It's Gonna Rain ist dasselbe mit einem minimalen, nicht dasselbe, ist etwas mit einem minimalen Wahrnehmungsangebot. Das andere ist ja das fast kosmische Wahrnehmungsangebot, immer größere Räume, die sich auf sich selbst abbilden, wenn ich es richtig verstanden habe, und bei It's Gonna Rain das minimale Angebot. Und irgendwann ist da auch nichts mehr wahrnehmungspsychologisch zu verrechnen, der Prozess ist zu Ende, es geht eigentlich, müsste von vorne wieder losgehen.
Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, wollte ich Sie fragen, können Sie als Blues-Fan mit Cage leben? Wie geht das?
Ich kann auch mit Heino leben.
Okay.
Also nicht zusammen.
Ja, okay. Also, wir haben jetzt glücklicherweise vier Leute genannt, Arp, Duchamp, Cage und Mallarmé, die sich mit dem Zufall beschäftigt haben. Ne? Und es gibt eben, für das, was Cage und seine Nachfolger gemacht hat, gibt es den Ausdruck aleatorische Musik, also Musik, die so gibt es eben auch aleatorische Literatur. Und ich glaube eben, dass eben, aber Sie haben ja mit ihm gearbeitet, da können Sie das besser beantworten, ob er nicht sozusagen in der Netzliteratur, in den Netztexten die Zukunft der aleatorischen Literatur gesehen hat. Also dass man nicht sagen, Netztexte sind die Zukunft der Literatur, sondern Netztexte sind zumindest die Zukunft der aleatorischen Literatur, dass er eben sich darauf gefreut hat, dass sowohl die Generatoren, die er kennengelernt hat, also die Algorithmen als konkreter Dichter, dass die aber dann noch gesteigert werden durch die Eingriffe des Publikums. Das sind ja auch Zufallseingriffe. Er kann ja nicht berechnen, welches Subjekt welchen Beitrag liefert. Das heißt, gerade eben bei den Kettenreaktionstexten und anderen Dingen ist der Zufall, der Agent des Zufalls ist der Mitschreiber, der User. Hat er diese Möglichkeiten positiv gesehen? Was war Ihr Eindruck?
Wir haben ja auch ein Projekt gemacht, der tatsächlich konnte jeder, der wollte, das verändern. Das hatte allerdings so eine entropische Neigung. Das wurde also wirklich immer schlechter. Das hat sich mehr zerfasert. Also es war eher ein enttäuschendes Erlebnis sozusagen.
Na gut, das sind ja schlechte Mitdichter. Das macht nichts, das spricht ja gegen die Methode.
Ja. Nein, also ich glaube, also
Sie haben das, Herr Suder, Sie haben das beschrieben, ne? Das heißt, dass am Text dann am Ende, das war der Anfangstext war gar nicht mehr, er ist so oft umgeschrieben worden, genau, dass am Schluss nichts mehr erkennbar war und die Qualität war angeblich schlechter. Ne? Sagen Sie als erster primärer Autor, klarerweise. Ja. Also, aber jetzt zurückzukommen zum Malabé, der Titel ist ja schon rätselhaft, da muss man nochmal wiederholen. Un coup de dé, jamais n'appellera un hasard. Ein Würfelwurf wird niemals den Zufall abschaffen. Das ist ja paradox, ja? Weil der Würfelwurf ist ja der Zufall. Ja? Also, wenn ich würfle, ja, ist ja das Ergebnis ja nicht berechenbar, es ist ja aleatorisch. Ja. Dadurch ist es so paradox zu sagen, es wäre ungefähr so, die Farbe Weiß wird niemals die Farbe Weiß abschaffen. Das geht ja gar nicht, weil ich fange mit der Farbe Weiß an. Ja. Also insofern zeigt sich in diesem paradoxen Titel schon, ein Würfelwurf wird niemals den Zufall abschaffen, sondern im Gegenteil, der Würfelwurf schafft ja den Zufall. Ich weiß ja eben nicht, es kommt zufällig eine Nummer heraus, da kann ich mathematische Methoden einführen, wenn ich ins Casino gehe, versuche dann eben das zu berechnen, ja. Manchmal gelingt das sogar. Ja. Aber jedenfalls sehen Sie hier schon in diesem Titel, ja, es geht um die Angst, kann ich den Zufall bannen oder nicht. Ja? Und Mallarmé sagt aber den Titel eines ganz klar, es wird den Zufall nicht abschaffen. Das heißt, er hält sich den Zufall offen, ja? Er ist positiv den Zufall eingestimmt.
Ja, so eine paradoxale Denkfigur. Ja. Man müsste immer würfeln. Man müsste immer mit dem Zufall zeitlich auf der Höhe sein. Das ist das Problem dabei. Haben wir leider ja keine Zeit zu. Andererseits ist natürlich dabei bei Mallarmé so ein bisschen Metaphysik noch drin. Also den Zufall wie eine Entität zu sehen, wie eine Substanz, ja, die immer zurückweicht. Ne?
Er wird nie verschwinden, er wird immer da sein. Und das ist für ihn was Positives. Ne? Ja? Er sagt nicht, es ist eine Katastrophe, dass der Zufall existiert, sondern er sagt im Gegenteil, wunderbarerweise. Ja? Auch sogar der Würfel selber wird den Zufall nicht abschaffen, sondern ist eine Hymne an den Zufall in Wirklichkeit, scheint mir. Ne? Und ich glaube eben, diese Offenheit, die der Zufall garantiert und birgt, das war, glaube ich, ein Motiv, sehr starkes für Döhl, deswegen hat er mit überarbeitet gearbeitet.
Ja, und zum Glück erwähnen wir den Namen Döhl auch nochmal. Was ich auch sehr schön fand, dass Reinhard Döhl, der sich auch sehr stark mit Hörspiel, daher kenne ich ihn eigentlich hauptsächlich beschäftigt hat, hier also leider vergriffen, das Hörspiel zur NS-Zeit ist eigentlich das Standardbuch, was er gemacht hat, Geschichte und Typologie des Hörspiels, war eine dreiteilige Reihe. Ich glaube, mindestens dreiteilig. Ich habe nur zwei mitgebracht. Und das neue Hörspiel, Geschichte und Typologie des Hörspiels, leider vergriffen. Ist das wieder aufgelegt? Das weiß ich gar nicht. Leider muss eigentlich wieder aufgelegt werden, dringendst. Ja, muss aber aufgelegt werden, weil es ist Standard eigentlich. Wir sind auch orthodox. Keine Nachfrage. Die kann man ja schaffen.
Genau, wir werden es schaffen.
Wir plakatieren das. Genau. Weswegen erwähne ich das? Weil Döhl auch immer interessiert war an Rezeptionsgeschichte und natürlich an der Transformationsgeschichte von Quelltexten. Und Mallarmé war ein paradigmatischer Quelltext. Und da war Döhl eigentlich derjenige, der mal umfassend versucht hat, wo ist er überall mal verarbeitet und aufgearbeitet worden. Und er war eigentlich nur, ich glaube mit zwei Ergebnissen, wobei das zweite mir entfallen ist leider, mit zwei Ergebnissen zufrieden. Einer von beiden war halt Paul Pörtner und Döhl war auch ein großer Wiederentdecker und er war auch ein Wiederentdecker von Paul Pörtner, der, ich weiß nicht, aber ich glaube zum ersten Mal auf diesen wunderbaren Wuppertaler Hörspielautor hingewiesen hat. Und Pörtner hat ja dann etwas gemacht, wo dann auch Friedrich Knilly als Antipode von wie heißt er, der große Hörspieltheoretiker vor Knilly, der dieses dicke Hörspielbuch geschrieben hat.
Der Schöning?
Nee. Der dann noch von einer theatralen Konzeption der inneren Bühne ausging. Egal. Ja. Wie heißt er? Wir kommen vielleicht noch drauf. Es gab ja einen ziemlichen Schnitt und es gab ja so eine Querelle, nicht zwischen den neuen Hörspielleuten und den Verfechtern des alten Hörspiels, wobei Günter Eicher noch auf der Schnittstelle so lancierte. Knilly hatte ja eigentlich auch noch eine Vision mit dem totalen Schallspiel, eine Vision gehabt und Pörtner war ja derjenige, der eigentlich da sehr stark, an so eine Tradition Ruttmann auch anknüpfend, sehr stark das in den Augen von Leuten wie Knilly oder auch Döhl erfüllte, was das Rundfunkmedium für das Hörspiel als genuines, also wie Döhl es nannte, wirkliches Hörspiel leisten konnte. Und Pörtner war derjenige, der dann Schallspielstudien machte und sich in drei Schallspielstudien anläufen, bis zum letzten, in Anführungszeichen, das er Alea nannte, Würfel, mit einer guten Idee auseinandersetzt. Und das war eigentlich mit dem Verb anderem das Einzige, womit Döhl zufrieden war. Und ich finde, wenn man diese Dinge kennt und an dieser Rezeptionsgeschichte, die Döhl aufzeigt, entlang geht, gewissermaßen zu Recht, wenn man über genuine Medienanverwandlung nachdenken würde.
Wenn ich mich recht erinnere, hat ja auch Paul Börter zusammen mit Klaus Bremer das Mitmachtheater geschaffen. Ne? Das ist genauso das, was ich eben sage, das Mitmachen des Rezipienten, ja, des Nutzers, was in der Netzliteratur
genau
erfüllt ist.
Ne? Genau, und das Mitmach-Hörspiel. Ja. Und wunderbare Hörspiele über den Herrn Maus, über den immer nur gesprochen wird. Er kommt nie selber zu Wort, der arme Kerl. Oder so Krimi-Hörspiele, wo die Zuschauer anrufen sollten, wie es weitergeht, wer ist der Täter. Das funktionierte eine Zeit lang und hatte auch einen guten Zugriff natürlich, aber wurde dann natürlich medienmäßig überrollt durch andere Zerstreuungsangebote. Ja, wir sind zum ersten Mal eine Sekunde ruhig, aber der Rheinländer kann ja nicht ruhig sein. Der Wiener auch nicht. Und der Stuttgarter?
Ach, kann schon.
Ja, das ist ein Dilemma der Stuttgarter. Deswegen seid ihr auch nicht Meister geworden.
Also mal gegen das Publikum mal Fragen aufmachen.
Eben, würde ich sagen. Genau. Ja. Ich kann ja, bevor wir das Dialogische erweitern, ich wollte nämlich noch was vorlesen, aber nicht von mir, keine Sorge. Vielleicht ergibt das ja dann noch einen anderen Anregungshintergrund, weil was man ja leicht übersieht, wenn man über Reinhard Döhl spricht, dass er ja auch in den 50er Jahren angefangen, immer wieder Gedichte geschrieben hat, die doch überraschend traditionell sind. Ich will mal vielleicht zwei...
Aus den 50er Jahren?
Ja, ich will mal vielleicht zwei vortragen, die mich selber auch überrascht haben. Wiegenlied für mich selbst. Wohin lege ich meine müden Füße? Ins regenfrische Moos. Wo ruhe ich aus? In deinem Schoß. Zwischen Birken und Heide spiele ich auf der Flöte ein Lied für uns beide. Mit der Abendröte ziehen die Wolken davon. Das Kind schläft schon. Der Wind spielt in seinem Haar. Die Kartoffeln sind gar. Und morgen sehen wir weiter. Oder? Ja, das gefiel mir ganz gut. Oder eins ist auch sehr schön, ein harter Schnitt quasi, da bricht dann der Realismus ein. Ich suche es. Hier. Die noch vollen Aschenbecher auf dem Tisch, rote Pfützen in drei Gläsern, etwas achtlos zerstreute Asche auf dem Boden, die geleerte Rotweinflasche auf dem Fensterbrett und das zufällig angestellte Radio. Du hörst kaum hin und bedenkst noch die Worte, mit denen sich Verabschiedeten, die da gingen, einzeln nach ihrer Wohnung, jeder in seine Richtung. Oder vielleicht ein letztes. Langweilt das? Nö. Lehrgedicht über Liebe. Sie haben ja gesagt, mal nicht Liebesgedicht.
Maschinen machen die besten Liebesgedichte.
Ja, aber dann noch ein Lehrgedicht über Liebe. Wäre mal interessant, ob das eine Maschine hinkriegt. Lehrgedicht über Liebe. Weil wir nicht daran glauben. Weil wir zu schnell sind, die Hand zu geben. Weil wir mit einem Auge schon wieder auf morgen schielen. Und wir das andere so schnell vergessen. Darum ist Liebe. Wenn wir zum Arzt gehen, weil wir das Kind nicht wollen oder um unsere Lust mit Gift zu verlängern. Wenn wir die Augen schließen über dem Akt und eine Leinwand ziehen vor unsere Augen. Darum ist Liebe. Und auch, weil wir frieren in unseren Betten, nachts lange wach sind, weil wir uns fürchten, zu sagen, du, bleib bei mir, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Darum ist Liebe. Vor allem, weil wir, wenn wir die Augen offen behalten, weil wir uns fremd sind, jetzt und für die augenblickliche Nacht, weil wir sagen könnten, dass wir uns lieben, weil wir dieses noch haben. Darum ist Liebe.
Also man muss doch zugeben, von allen drei Gedichten, die wir jetzt gehört haben, war das mit Abstand das Schlechteste.
Stimmt. Es hieß aber auch Lehrgedicht.
Mit E oder mit H?
Mit H und einem Druckfehler. Ja, wo ist denn der Trumpf, Herr Weibel?
Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Auer. Wie war denn die Stimmung damals ja, in Stuttgart, so in den 90er Jahren, gegenüber der Netzliteratur?
Das war Stimmung, wie die Allgemeinheit darauf reagiert hat.
Ja, die Berufswelt, also die Literaturwelt, die engere, nähere.
Es war ja eine relativ zwiespältige Geschichte. Man ist einerseits unglaublich schnell in die Presse gekommen, wenn man was gemacht hat, aber sozusagen, ja, die wirklich einen Diskurs drüber auch sozusagen, dass man einen Widerpart bekommen hat, das war weniger. Also es war so ein, also 96 war der Hype. Also es wurde durchaus wahrgenommen, aber ich denke, heute reden wir wesentlich differenzierter drüber, wie das also damals auch möglich war.
Also, aber es war auch in Stuttgart ein gewisser Hype. Also haben die Arbeit, die sie gemacht haben mit Döhl, hat auch eine gewisse mediale Rezeption erfahren.
Reinhard hätte sich das, glaube ich, noch mehr vorstellen können. Also ich fand es immer gar nicht so schlecht, wie es wahrgenommen worden ist. Aber ja.
Reinhard hätte sich mehr gewünscht.
Ja.
Aber Sie waren zufrieden mit der...
Ja, also ich habe ja nicht die Geschichte, ich habe ja nicht das Leiden an Stuttgart. Da ist eine Tradition bei Reinhard Lien auch berechtigt. Also
ich habe das oft gelesen und darum erlaube ich mir die Frage, was war das Leiden an Stuttgart? Was war das? Weil ich habe das immer wieder gelesen in seiner Biografie. Er sei ein Fremder geblieben, die Stadt sei ein Fremd geblieben und wechselseitig. Was war da das Leiden?
Also da muss ich jetzt eher, also ich bin ein Stück weit natürlich nicht beteiligt, aber natürlich ist die Wahrnehmung in Stuttgart. Ich meine, das ist auch, dass Stuttgart geschafft hat, die Stuttgarter Gruppenschule einfach zu vergessen, bis 1994, bis hier dann wieder ein Symposium gekommen ist, ist ja schon eine starke Leistung, das muss man also wirklich sagen. Auch, dass Reinhard Döhl keinen Literaturpreis bekommen hat hier in Stuttgart, finde ich auch eine wirklich reife Leistung, vollkommen unverständlich. Also es ist schon durchaus, dass hier der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Also Stuttgart hat eine Tradition, eine unglaublich faszinierende Tradition, die woanders durchaus stärker wahrgenommen wird als hier. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Der Süddeutsche Rundfunk war der einzige Rundfunk in Deutschland, der kein Hörspiel von Döhl gesendet hat. Zum Beispiel auch. Das lag am Rundfunk, das lag an den Redakteuren.
Naja, verstehe. Das ist schon merkwürdig, das stimmt schon. Oh la la.
Was ich in dem Vortrag vermisst habe, war das Wort Wahl.
Wahl.
Jeder Dichter, jeder Musiker, jeder Wissenschaftler wählt erstmal sein Thema und dann seine Mittel, um das Thema zu bearbeiten. Wie ist es denn in den elektronischen Medien, in den Computern und so weiter? Wer wählt eigentlich? Ich meine, ich wähle, wenn ich anfange zu schreiben, mein Schreibprogramm. Ich wähle den Google, wenn ich was nachschlagen will. Ich komme auf irgendwelche Suchmaschinen, Wikipedia oder irgendetwas. Aber ich wähle eigentlich nur, indem ich sage, so, jetzt will ich schreiben, jetzt wähle ich. Aber der Dichter oder der Künstler überhaupt, wie fängt er denn an? Er wählt aus einer unendlichen Fülle von Möglichkeiten. Er beginnt irgendwo und muss ja irgendwie weiterkommen. Genau wie Michaud mit seinen 100.000 Gedichten. Er fängt irgendwo an und dann geht es irgendwie weiter, aber nur durch weitere Wahlen. Er muss immer wieder neu sich in die Sache hineinbegeben und so weiter. Francis Ponge hat gemeint, wir haben eine Unmenge von Möglichkeiten, aber wir benutzen zum Beispiel die Sprache, die vor uns liegt, die jeder benutzen kann, die wie ein Haufen alter Lumpen da liegt, um Kunst zu machen. Wie kommen wir denn von diesen Haufen Wörtern zum Kunstwerk?
Also, Frau Dr. Elisabeth Walter, also die Möglichkeiten des Dichters sind eigentlich von Anfang an mal nicht so groß, wie Sie jetzt hier uns das vorgestellt haben. Die meisten Dichter fangen an nicht mit Waschlappen oder mit einem Besen, sondern mit einem Bleistift und mit einem Blatt Papier. Also die meisten Dichter, die ich so kenne, wenn ich mir Fotos anschaue, im Marbach-Institut sehe ich immer ein Blatt Papier, ja, ein Bleistift, ein Füllfeder, eine Schreibmaschine. Ne? Das sind schon mal sehr begrenzte Möglichkeiten. Hm? Was er damit nachher macht, ist relativ viel die Möglichkeit größer. Aber ich würde jetzt nicht übertreiben und sagen, der Dichter, das sind so schöne Mythen, ja? Der Dichter fängt an mit den riesigen Möglichkeiten. Die sind sehr begrenzt. Blatt Papier, Bleistift, Schreibmaschine. Ne? Also das Nächste ist, dass auch die Ausdrucksmittel sind sehr begrenzt, 24 Buchstaben. Ja? Ja? Ist auch nicht so viel. Ja? 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 Oder 26. Ja? Ja? Gut, also sehen Sie, die Mittel sind im Gegensatz zu den ideologischen Behauptungen sehr begrenzt. Umso wunderbarer und erstaunlicher ist es, was man damit machen kann. Ne? Ja? Ja? Also dass man mit 26 Buchstaben eben eine ganze abendländische oder arabische Literatur schreiben kann und so weiter und so weiter. Ne? Also ich weiß ja, worauf Sie hinzielen, dass man immer hat immer das Gefühl, naja, der Medienkünstler hat keine Wahl, ne? Und der ist von vornherein schon, hat schon beschränktere, ne? Und wenn die, und diese Vorteile sind nicht tief verwurzelt, die Gründe wollen wir hier nicht erklären, ne? Aber es ist, wie ich in die Städelschule gekommen bin, das ist ja immerhin eine moderne Schule in Frankfurt, ist ja 20. Jahrhundert, das war 1989, also am Ende des 20. Jahrhunderts, könnte man sich erwarten, dass eine Kunstschule ein bisschen Ahnung hat von Medien. Ne? Aber wie ich dort hingekommen bin, haben dann alle gesagt, die Maler, ja, der Herr Immendorf und die Kollegen, ja, und die Filmleute wie der Herr Kubelka, aha, sie bringen es hier den mechanischen Geist in die Schule. Ja? Also wir sind die freien Künstler und sie machen die berühmten Art des Mechaniker, die Sklavenkunst. Ja? Ja? Also da habe ich gesagt, okay, habe ich gesagt, wenn man sich einigen können, was mechanisch ist, dann bin ich Ihrer Meinung. Und ich sage dann mal ein berühmtes mechanisches Gerät, ja, das heißt Klavier. Ja. Das Klavier ist ein extrem primitives mechanisches Gerät aus Holz und Drahtseilen. Ja, und das steht in der Schule herum. Also im gewissermaßen den mechanischen Geist schon lange in der Schule herumstehen. Ja, ja. Nur es hat, also die Möglichkeiten des Klaviers sind sehr begrenzt, aber umso wunderbarerweise, das ist gewissermaßen die Hardware, was man daraus machen kann durch die Software der Noten und so weiter. Ne? Und das heißt, der Medienkünstler ist in der gleichen Lage, ja? Er hat sozusagen Computer, er hat Peripheriegeräte, ja? Ja? Und so wie der Schriftsteller, und dann kann er mit diesen Geräten, hat er nicht nur die Buchstaben auf seiner Seite, ja? Er hat auch die Wahlmöglichkeiten zwischen Presets, mit denen er auch Bilder machen kann. Ne? Also er hat ein großes, und noch die Töne, ne? Er hat im Grunde ein größeres Vokalar vor sich, ja, als wie der Schriftsteller. Ne?
Ja, ich muss da noch irgendwas loswerden. Und zwar, was ich finde, was schön ist, es gibt ein geniales Alphabetgedicht von Michael Glasmeier, das eigentlich genau das ganz komprimiert, und zwar gestaltmäßig als Würfelform auch, auf den Punkt bringt, man hat die 26 Buchstaben und da ist schon alles drin, nicht? Und Glasmeier löst das folgendermaßen, man kann es auch lesen, wobei Sie merken werden, dass das Letzte eigentlich eine Abkürzung ist. Man kann es als Abkürzung auch rezitieren oder wiedergeben, und da fängt schon die Wiederholung an. Das heißt also, alle Literatur ist schon die Wiederholung selber. Ich will es mal vortragen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, U, S, W.
Ja. Und so weiter ist die ganze Literatur. Ja, ja. Es gibt ja noch was. Frau Dr. Benze, Frau Dr. Walter, es ist auch deswegen, Sie wissen ja selber, dass ja manche Dichter das viel zu viele Möglichkeiten empfunden haben. Ne? Darum hat man gesagt, ich mache lieber Gedichte mit 9 Buchstaben nur. Ne? Wie unser Otto Nebel, ja? Das heißt, ich beschränke mich auf 9 Buchstaben und kann damit auch wunderbare Gedichte machen. Ja? Ja? Also, um Ihre Frage zu beantworten, die Wahl, ja, spielt beim Medienkünstler die gleiche Rolle in etwa, ja, wie bei den klassischen Dichter, klassischen Maler. Ne? Nur übertreiben wir nicht so stark. Ne? Die Maler übertreiben die Möglichkeit der Mittel. Ne? Nur wenn Sie sich anschauen, ja, die informellen Bilder, die der Ausdruck sind einer extremen Subjektivität. Ne? Da ist immer geschrieben worden, jeder informelle Maler, das ist Ausdruck seines Ichs und seiner extremen Subjektivität. In Wirklichkeit, wenn man durch die Museen geht, gibt es wenige, ja, die sagen können, das ist der informelle Maler, das ist der informelle Maler. Da muss man schon ein großer Spezialist sein, sich zu unterscheiden, weil alle schauen mehr oder minder gleich aus. Das heißt, die extreme Subjektivität hat zu sehr homogenen Ergebnissen geführt. Ja? Ja?
Ich würde es gerne noch ein bisschen, also ich finde es mit dem Wahl, diese Frage sehr, sehr interessant, weil ich würde im Gegensatz zu Weibel sagen, dass der digitale Künstler eigentlich noch eine Wahlmöglichkeit mehr haben muss, damit es wirklich digitale Kunst auch wird. Und zwar der Computer ist ja zumindest aus der symbolischen Ebene ein Buchstabengerät. Also der besteht aus Schichten von Alphabeten, also auch das 01 ist ein Alphabet, wie der Morsecode. Und wenn man also wirklich das ernsthaft betreibt, dann muss man sich sozusagen sein eigenes Werkzeug erstmal auch erschaffen. schaffen. Also solche Sachen, wie Sie gesagt haben, dass man Google benutzt, Wikipedia. Es gibt auch Versuche, mit Wikipedia Kunst zu machen. Das finde ich aber ist sozusagen eine Nutzung von bestehenden Geschichten und hätte ich Schwierigkeiten damit. Also ich denke tatsächlich, es gehört dazu, dass der digitale Künstler tatsächlich auch sein Werkzeug beherrschen können muss und sich sein Werkzeug auch schaffen muss und damit dann auch die Wahl hat.
Sehen Sie, die viele Maler benutzen ja Farbtuben, ne? Ja, oder Industriefarben. Ne? Also es gibt viele Maler, die behandeln ihr Handwerk gar nicht. Ja. Das ist ja noch stolz drauf. Ne? Also ich würde den Korb nicht so hoch hängen. Hm? Es gibt ja eine ganze Kunstrichtung, die heißt Bad Bending, ja, wo die Leute darauf stolz sind, dass sie nicht malen können. Ne? Und dass sie gewissermaßen toxische Konzept haben wir ja gelebt bei den Banken, wie man toxische Papiere das Konzept durchbringen kann. Ne?
Sehen Sie einen Unterschied und wo zwischen dem traditionell autorialen Begriff und dem generierten? Und wie ist das Generierte angelegt, also die selektive Instanz zwischen Zufall und irgendwelchen Ordnungsprimaten? Und ergibt das letztendlich nicht doch eine Collage im neutralen Sinne, die im Moment des Theoretisierens durch Rekurs auf Kategorien und ausgewählte Beispiele dann eine Ordnung findet und wiederum generiert?
Also ja, wenn Sie den Standpunkt, den ich vorhin eben extrem pointiert aus pädagogischer Gründe vorgetragen habe, wenn Sie meinen Standpunkt und seinen, der aus ähnlichen Motiven extrem pointiert den Standpunkt vorgetragen, wenn Sie zusammen mixen, dann haben Sie die Antwort. Es ist so, jemand wie William Burroughs, ne? Ja. Wenn Sie anschauen, seine Texte, sein erster Roman, Chunky, ja, ja. Oder Chunk, weiß es, hat er Chunky geheißen oder Chunk? Chunky, glaube ich. Ne? Das ist ein schöner Erfahrungsbericht, soweit Erfahrungsberichte von Drogensüchtigen schön sein können, aber literarisch langweilig. Ja? Ja? Er hat sich dann klarerweise durch mehr Drogenbrauch hat er bessere Bilder gefunden und bessere Effekte, aber ohne die Erfindung des Cut-Up und des Fold-In, ja? Also technische Hilfsmittel, ne? Wie ich heute Zeit ineinander falte, ja? Wären seine Texte nie so gut geworden. Ne? Das heißt, klarerweise brauche ich die autoriale Gäste, ja, aber manche und auch unsere Größten, wie beispielsweise Büros, ja, brauchen technische Hilfsmittel, eben wie das Cut-Up-Methode, wo er Zeitungen nebeneinander legt oder andere Texte, ja, ja, um die Qualität zu erreichen, die sie sich wünschen, aber die sie mit ihren alleinigen Bewusstseins- und Sprachmitteln nicht erreichen können. Ja. Und so ist es gewissermaßen so, dass immer wieder Schriftsteller Hilfsmittel heranziehen, ja, die sie aber dann meistens verstecken und nicht zur Theorie erklären, ja, damit sie gewissermaßen eben ihr gewünschtes, also der Autor versucht immer besser zu schreiben, als er ist. Und Sie wissen selber, als wenn Sie Dichter sind, das größte Hilfsmittel, ne, ja, ist erstaunlicherweise die Sprache selber. Ja. Es gibt ja so viele Zeugnisse, wo man sagt, ich brauche nicht nur zuhören, was die Sprache mir sagt, ja, dann schreibe ich weiter. Ne. Umgekehrt können Sie sagen, ein Zitat von Valéry, die erste Strophe wird geschenkt, ja, beim Gedicht, der Rest ist Arbeit. Ja. Das berühmteste Beispiel dafür ist dieser berühmte Aufsatz Philosophy of Composition, ja, von Edgar Allan Poe, ja, der gesagt hat, er hat eigentlich nur eine einzige Idee gehabt, das Wort Nevermore. Ja. Und da hat er lange nachdenken müssen und hat dann beschrieben, wie aus dem Nevermore das Gedicht eines der berühmtesten Serien gemacht hat. Ne? Und das ist, und der Aufsatz heißt Philosophy of Composition. Er spricht von Kompositionstechnik. Das, er spricht von literarischen Hilfstechniken, wie er dazu hinkommt. Ja? Er beschreibt genau den mechanischen Weg, den Formalismus, wie er das Gedicht macht. Ja? Und das sagt ein großer Dichter selber. Also das heißt, der autorale Status wird nur erreicht mit Hilfe technischer Hilfsmittel. Und klarerweise sind die besten technischen Hilfsmittel eben die von mir gewähnten schon Verfahren, Paranomasie, Anagrammatik etc. etc. oder Metaphorik, diese ganzen, da arbeitet die Sprache für dich als Dichter. Du musst nur verhindern können und das Talent haben, der Sprache sozusagen das die, abzunehmen, was sie dir offeriert. Und das macht der Computer genauso. Ne? Beim Computer ist es so, ja, weil ist nicht der generative Autor beim Computer. Beim Computer, wenn Sie als Computerkünstler arbeiten, dann müssen Sie eines haben, die Angebote, die der Computer macht, zu interpretieren und zu nehmen. Ne? Sie machen einen Fehler und dann sehen Sie plötzlich, der hat ein tolles Angebot gemacht. Ja. Dann müssen Sie intelligent genug sein, dieses Angebot zu akzeptieren. Ne? Also Sie sind eigentlich beim Computer in der Hauptsache nur Interpret und Nutzer der Angebote, die der Computer macht. Ja. Aber dass Sie die Angebote sehen, ja, und wahrnehmen können und verstehen, müssen Sie ziemlich gut gebildet sein. Ne? Ja? Aber die Ideen kommen meistens praktisch durch Fehler vom Computer. Ne? Und die können Sie dann umsetzen. Ne?
Also wenn es keine weiteren dringenden Fragen gibt, würde ich so angesichts der Stunde gerne das beschließen. Ich wechsle jetzt einfach wieder die Rolle. Möchte nochmal herzlich danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie diese 3 Tage dabei waren. Es waren für mich zumindest 3 sehr, sehr spannende Tage mit ganz unterschiedlichen Facetten. Ich glaube, ein Stück von dem Code Döhl ist geknackt worden. Nicht alles. Das haben wir auch heute Abend gesehen. Da gibt es also wirklich noch eine ganze Menge, wo man dran weitermachen kann. Wir können jetzt noch zusammenbleiben.
Es fehlt der Chaos Computer Club, der hätte alles geknackt.
Ja, genau. Den laden wir nächstes Mal ein. Wir können jetzt noch zusammenbleiben, noch weiter sprechen. Draußen gibt es auch noch die Möglichkeit, was zu trinken, was zu essen. Ich möchte auch noch mal ganz herzlich Florian Höllerer danken und seinem Team, die das hier wirklich perfekt gemacht haben, sehr angenehm gemacht haben, hier zu sein, dieses Festival zu machen. Ja. Ich danke Peter Weibel und Michael Lenz ganz herzlich für dieses Gespräch, das für mich höchst interessant war. Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie so aktiv dabei waren.